HR Info. Das Interview.
Mit Christopher Plass. Wenn es um Corona geht, hören oder sehen wir vor allem Merkel, Spahn oder Bouffier. Aber was ist mit denen, die die Krise vor Ort schultern müssen? Schulen, Gesundheitsämter, öffentlicher Nahverkehr, alles Sache der Kommunen, also der Städte und Gemeinden, der Kreise. Auch sie brauchen eine Stimme. Mein Gesprächspartner ist heute Gerd-Uwe Mende, der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Wiesbaden. Mende ist 57 Jahre alt. Der SPD-Politiker hat im vergangenen Jahr für viele sehr überraschend die Oberbürgermeisterwahl in Wiesbaden gewonnen. Bis dahin war er in der Stadtpolitik nicht besonders aufgefallen. Die Genossen bejubelten seinen Wahlsieg unter dem Motto, auch die SPD kann noch gewinnen. Aber der Jubel ist verklungen. Von repräsentativen Auftritten als Stadtoberhaupt oder gar von Weinfesten kann Mende derzeit nur träumen. Der Wiesbadener OB und seine Leute sind als Manager einer dramatischen Krise voll gefordert. HR Info, das Interview mit dem Wiesbadener Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende. Gerd-Uwe Mende, Oberbürgermeister von Wiesbaden, ist eigentlich bekannt als verbindlicher und in der Regel auch ziemlich entspannter Mensch. Herr Mende, wie ist Ihr Grad der Entspannung gerade?
Na, entspannt kann man unter diesen Umständen nicht sein. Das ist schon eine große Herausforderung für die gesamte Gesellschaft mit den allen Konsequenzen. Also natürlich für uns steht im Vordergrund als wichtigstes Thema der Gesundheitsschutz. Also wie können wir jetzt bei der Corona-Pandemie weitere Infektionen verhindern? Wie können wir die Krankenhäuser optimal darauf vorbereiten, möglicherweise mehr Fälle aufzunehmen? Das gerät jetzt ja bei der Debatte um Lockerungen und Masken und was weiß ich nicht, alles immer so ein bisschen
muss
in den
Hintergrund gesetzt werden, natürlich.
Dass das eigentlich das Kerngeschäft ist, das uns am meisten sorgt. Wie verhindern wir Infektionen? Wie sorgen wir dafür, dass wir mit den Krankenhäusern und allen anderen, die im Gesundheitswesen tätig sind, gut dafür vorbereitet sind, auch bei steigenden Fallzahlen alle Leute optimal zu versorgen.
Wir kommen nochmal auf die einzelnen Themen. Dazu gehören ja auch die Schulen, die Gesundheitsämter, der Nahverkehr etc. pp. Aber dann nochmal die Frage an Sie persönlich. Wie kann man sich das vorstellen in so einem Rathaus? Jagt da eine Sitzung einen Krisenrat den anderen?
Also wir haben eine klare Struktur aufgestellt. Das ist der sogenannte Verwaltungsstab. Das nennt man landläufig gerne Krisenstab. Da treffen wir uns jeden Morgen, besprechen tatsächlich die aktuelle Lage. Das heißt, wir haben einen Lagebericht darüber, wie entwickeln sich die Fallzahlen, wie entwickelt sich die Situation aus Sicht der Ordnungspolizei, wie entwickelt sich die Lage aus der Sicht des Rettungsdienstes. Das sind die Dinge, die wir jeden Morgen erörtern. Dann gucken wir uns an, was gibt es Neues an Verordnungslage, was müssen wir umsetzen, welche Behörden müssen daran beteiligt werden. Und in diesem Verwaltungsstab sitzen alle Dezernate. Das heißt, da sitzen, wenn es darauf ankommt, die Verkehrsbetriebe, da sitzt das Schuldezernat mit drin, da sitzt natürlich immer das Gesundheitsamt, immer die Feuerwehr, immer die Ordnungspolizei. Da versuchen wir uns abzustimmen. Es gibt ganz viele Termine, die ausfallen. Sehr viele Sachen.
Die schönen Weinfeste und sonstigen repräsentativen Geschichten.
Ja, geht gar nicht mehr um den Wein, sondern was mir ganz persönlich fehlt, ist natürlich schon die unmittelbare Begegnung mit Menschen. Ich meine, wenn man ein solches Amt anstrebt, macht man das ja auch deswegen, weil einen Menschen interessieren, weil man gerne wissen möchte, wie es denen geht und wie sie denken. Und diese Begegnungen, die vermisse ich momentan sehr. Dafür hat man halt den ganzen Tag wirklich von morgens bis abends dieses Thema. Das ist eine ganz andere Form von Belastung, nicht zeitlich so stark belastend, aber man ist eben ständig damit beschäftigt.
Die Kommunen bestehen ja immer sehr gerne auf ihrer kommunalen Selbstverwaltung. Das ist ja immer, sagen wir mal, für die Kommunen sozusagen die Grundfeste ihrer Existenz. Umgedreht aber, fühlen Sie sich dann jetzt auch ein bisschen mit Ihrer kommunalen Selbstverwaltung manchmal ein bisschen allein?
Naja, alleingelassen würde ich nicht sagen. Am Anfang war es so, da sind ja sehr viele Kommunen erstmal aktiv geworden. Da war noch so eine Haltung beim Bund und beim Land, die etwas unverbindlicher war. Da hieß es zum Beispiel noch, wir empfehlen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen abzusagen. Und da waren wir dann, 13. März war das nach meiner Erinnerung, haben wir dann gesagt, nee, wir machen jetzt eine eigene Verordnung als Kommune auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes und haben gesagt, wir beenden jetzt solche Veranstaltungen, wir lassen die nicht mehr zu. Aber mein Bestreben war immer, dass es eine möglichst große Landes- und wenn nicht sogar eine Bundeseinheitlichkeit gibt. Denn man muss ja auch immer den kommunikativen Aspekt im Blick behalten. Ich glaube, man kann Bürgerinnen und Bürgern nicht erklären, wenn Kommunen Einzellösungen machen auf Dauer. Das kann mal in einer akuten Situation so sein, aber die Pandemielage hat die ganze Bundesrepublik erfasst, die ganze Welt erfasst, deswegen ist es ja eine Pandemie. Und deswegen bin ich dafür, dass die Dinge möglichst einheitlich geregelt werden. Und wir haben versucht, möglichst wenig Wiesbaden-spezifische Sonderwege zu gehen. Dann dauert es manchmal einen Tag länger. weil man könnte schneller agieren, wenn man es selber macht.
Ist mehr Abstimmung erforderlich.
Weil man Abstimmung braucht. Ja. Aber ich halte das im Ergebnis für den besseren Weg, dass man versucht, es möglichst einheitlich zu machen. So, und der Kommunen, ja, manchmal schauen wir schon und reiben uns ein bisschen die Augen, was andernorts wieder entschieden worden ist. Aber auch das gehört zum kommunalen Leben dazu.
Gehen wir mal zum Thema Schulen. Das betrifft ja die Kommunen und die Kreise unmittelbar. Wenn es nach Ihnen gegangen wäre, hätten Sie ein bisschen länger auf die Teilöffnung gewartet?
Ja. Warum? Ganz klar. Weil es jetzt wieder sehr überstürzt war. Ich kann die Argumente der hessischen Landesregierung nachvollziehen und ich sage das auch ohne irgendeine Kritik, aber ich glaube, es wäre gut gewesen, mehr Zeit zu lassen. Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten haben sich ja am 15. April darauf verständigt, dass die Schule eigentlich zum 4. Mai wieder beginnen soll. Dann gab es noch am gleichen Tag die ersten Ankündigungen, nee, wir fangen schon am 27. April wieder an. Und das fand ich ehrlich gesagt sehr hektisch. Das hat die Schulgemeinden, die ja aus Lehrern, Eltern und Schülern bestehen, vor große Herausforderungen gestellt, uns als Schulträger. Und ich glaube, diese eine Woche mehr hätte allen in der Vorbereitung gut getan. Was ich mitbekommen habe, was ich gelesen habe, was man so in den sozialen Medien transportiert wird, glaube ich, die haben das gut in den Griff gekriegt. Das funktioniert nach meinem Dafürhalten relativ gut. Aber es hängen halt viele Probleme dran. Wir mussten davon ausgehen, dass auch noch rund 7000 Schülerinnen und Schüler in Wiesbaden und ungefähr 1000 Lehrer noch zusätzlich irgendwie unterwegs sind. Ein Großteil halt davon im ÖPNV. Wenn man gesagt hätte, wir haben das eine und eine Woche später das andere, hätte man die Dinge vielleicht etwas besser aufeinander aufbauen können. Also das hat uns schon sehr unter Druck gesetzt.
Nun kann man ja sagen, die Lehrer hatten ja Zeit, die waren ja nicht im regulären Unterricht. Warum braucht man dafür so lange?
Naja, es sind ja viele logistische Fragen zu klären. Also das fängt an mit der, wir haben die Hygieneplanung für die Schulen, die das Land gemacht hat, liegt seit Mittwoch vor. Da gab es endlich den Hygieneplan. Das heißt, die Frage, was sind eigentlich die Voraussetzungen? Ja, gilt in der Klasse auch die 1,50 Meter? Ja? Wie ist es mit Handhygiene? Wie ist es mit Mundschutz? Das ist alles erst am Mittwoch geklärt
worden. Das ist wenig Zeit.
Ne? Also da ist schon sehr wenig Zeit dabei gewesen.
Andererseits sagen Sie ja auch gerne, wir als Kommune sind Schulträger. Das Kultusministerium ist tatsächlich formal gesehen gar nicht in erster Linie dafür verantwortlich, ob nun die Klos funktionieren oder die Seife da ist.
Ja, das stimmt auch. Und wir wissen ja auch, dass es da Defizite gibt. Also das ist ja etwas, worum wir uns schon seit geraumer Zeit kümmern. Wir haben ja gerade als Kommune sehr viel Geld in dem jetzigen Haushalt eingeplant, um bei Schulsanierungen voranzukommen, weil wir wissen, dass es da ein Problem gibt. Kann ja keiner drum rumreden. Ich glaube, die Frage von Ausstattung mit Seife und Papierhandtüchern und so weiter, ich glaube, das ist gelungen, soweit ich das bislang sehe. Aber es war eben zum Beispiel etwas, was in der Vergangenheit kein Thema war. Die Frage, reicht normales Reinigen oder brauche ich eine Desinfektion? Brauche ich eine Flächendesinfektion? Müssen die Schülerinnen und Schüler mit Desinfektionsmitteln ausgestattet sein? Das hat sich dann alles erledigt, weil es nicht sein muss, weil auch da gelten die normalen Hygienevorschriften. Das heißt, regelmäßig Hände waschen mit Wasser und Seife reicht. Aber auch da braucht man erstmal die Hinweise vom Land und die Hygienevorschriften vom Land, um das entsprechend umsetzen zu können.
Kann es sein, dass sich jetzt gerade in der Krise das nicht so richtig bewährt, das System, das Land mit dem Kultusministerium, dazwischen die Schulämter, dann kommen die Schulträger, also zum Beispiel eine Stadt wie Wiesbaden, dass das nicht krisentauglich ist?
Ach, das würde ich nicht so sagen. Das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, auch in der Krise hat sich das bewährt. Wie gesagt, wir wären froh gewesen, wenn wir ein paar Tage mehr Zeit gehabt hätten. Dass das am Ende örtlich geregelt worden ist, hat, glaube ich, gut funktioniert.
Können Sie sich vorstellen, dass man noch lange wartet, bis weitere Jahrgänge reinkommen? Oder unterstützen Sie im Prinzip die Idee, dass man in Stufen immer mehr Schüler wieder in die Schule zurückholt? Also Italien hat ja gesagt, bis September läuft gar nichts.
Ja, ich glaube, da ist weniger der Kommunalpolitiker gefragt, sondern momentan eher der Epidemiologe und das bin ich halt nicht und das will ich auch gar nicht sein. Ich glaube, wir müssen bei allen diesen Schritten, die jetzt in Richtung Öffnung und Lockerung gehen, immer wieder eine Phase haben, wo wir gucken, was hat denn das für Ergebnisse? Ich glaube, die Freiheit muss man sich einfach nehmen, dass man jetzt nicht einfach einen strengen Stufenplan macht, sondern dass man eher einen konditionierten Stufenplan macht. Das heißt, dass man sagt, wir wollen einen Jahrgang nach dem anderen, aber wir haben dazwischen drin den Moment, wo man guckt, welche Effekte hatten das gehabt? Wie geht es weiter?
Die Viertklässler sind jetzt erstmal nicht in den Schulen. Das gab ein ziemliches Hin und Her. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, das war misslich, glaube ich, für die Kinder. Ich glaube, für die ist es am schmerzhaftesten und die möchte ich da auch in erster Linie im Blick haben, weil ich glaube, viele Kinder möchten gerne auch wieder in die Schule gehen und diese Form von Normalität zurück. Auch das hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass man sich zu sehr unter Zeitdruck gesetzt hat. Es zeigt aber für mich was ganz anderes. wir werden jetzt in eine Situation kommen, wo die Regelungen, die vor wenigen Wochen noch sehr unumstritten waren und die sehr allgemein akzeptiert worden sind, zunehmend juristisch hinterfragt werden. Ja, das erleben wir bei Fragen von Ladenöffnungen, aber eben auch bei Schule und auch bei anderen Dingen wird es so sein. Das heißt, die Bereitschaft, sich an Regeln zu halten, wird jedenfalls stärker hinterfragt werden. Und das auch mit juristischem Potenzial. Das heißt, dann geht man eben wie die Eltern dieser Viertklässlers oder Viertklässlerin vor den Verwaltungsgerichtshof und klärt das juristisch. Gerade das ist für mich ein Zeichen dafür, dass die Dinge sehr, sehr sorgfältig gemacht werden müssen, damit man sich da möglichst wenig juristisch angreifbar macht, weil jede solche Entscheidung hat dann ja auch wieder Auswirkungen auf die Frage, muss ich mich an Regeln halten oder nicht. Ja, das heißt, da muss man aufpassen, dass man nicht in eine Entwicklung kommt, die immer mehr daran nagt, dass es so ein gemeinsames Verständnis davon gibt, dass man sich momentan bestimmten Regeln unterwirft.
Mhm, ganz wichtiger Punkt. Kommen wir zu den Finanzen. Ist ja natürlich in dieser Situation für eine Kommune ein extrem fundamentales Thema. Wir hatten vor wenigen Tagen Michael Boddenberg, den neuen Finanzminister, auch hier zu Gast in dieser Reihe. Wir haben natürlich auch über die Kommunen gesprochen und er hat ja auch im Grunde genommen angedeutet, er will da was tun. Vielleicht hören wir mal ganz kurz dazu eine Einspielung.
Es gibt Länder, die im Moment das gesamte Thema der Aufwendungen und Mindereinnahmen der Kommunen bei den Kommunen belassen. Ich nenne mal Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es einen Beschluss der Landesregierung, den Kommunen zu gestatten, sich neu zu verschulden, also Kredite aufzunehmen am Kapitalmarkt und diese über 50 Jahre zu strecken in der Tilgung und Rückzahlung. Soweit sind wir nicht, weil ich glaube schon, dass wir auch noch mal einen Moment brauchen, nachzudenken, was könnten die Mittel sein. Zum Zweiten kennen wir die Größenordnungen immer noch nicht. Deswegen sind wir mit den Kommunen regelmäßig im Gespräch.
Das war Michael Boddenberg, der hessische Finanzminister. Mein Gast ist heute der Oberbürgermeister der Stadt Wiesbaden, Gerd-Uwe Mende. Herr Mende, wenn Sie das hören.
Ja, das Thema beschäftigt uns natürlich schon sehr. Wie geht das finanziell weiter?
Können Sie den Schaden schon ermessen?
Nein, wir können den Schaden noch überhaupt nicht beziffern. Also wir haben einen städtischen Haushalt in Wiesbaden von ungefähr 1,3 Milliarden. Wir haben ungefähr 350 Millionen Gewerbesteuereinnahmen. Die Zahl nenne ich deshalb, weil das wahrscheinlich der Bereich ist, in dem die ersten Einbrüche zu verzeichnen sein werden. Ja, wir können es noch nicht beziffern, aber es wird deutliche Spuren innerhalb der kommunalen Haushalte hinterlassen. Und die schwarze Null wird nicht zu halten sein.
Wiesbaden ist ja eigentlich relativ wohlhabend im Vergleich zu vielen anderen.
Wiesbaden hat wirklich eine bessere Situation als andere. Wir haben auch in der Rücklage Gelder. Und ich finde auch die Ankündigung der Landesregierung, dass sie die Haushalte für 2020 jetzt erstmal unter den alten Kriterien genehmigen will. Das finde ich ist eine gute Ankündigung. Ich glaube, die Kommunen insgesamt brauchen da mehr Spielraum. So wie auch das Land ja sagt, die Schuldenbremse gilt für uns jetzt nicht mehr in dieser Form, wie sie mal festgelegt worden ist, sondern wir nehmen von den Ausnahmetatbeständen, machen wir Gebrauch. Und am Ende wird das auch für die Kommunen gelten.
Also doch wieder mehr Kassenkredite oder sonstige Formen der Verschuldung?
Also auf jeden Fall glaube ich, dass wir Kredite aufnehmen müssen. Wir haben auch schon den 21er Haushalt nicht ohne Kredite geplant, aber sehr maßvoll. Aber ich hielte es für falsch, wenn in der absehbar schwierigen wirtschaftlichen Situation wir gerade im Bereich der Investitionen gezwungen würden, zurückzunehmen. Und ich glaube, das wäre kontraproduktiv, gerade diese Dinge, die sozusagen Geld in die Wirtschaft auch bringen und die dafür sorgen, dass unsere Wiesbadener Handwerker und auch andere beschäftigt werden, das sollten wir möglichst nicht angreifen. Wir werden sicherlich Einsparungen vornehmen müssen. Das ist, glaube ich, auch unabweisbar. Da sind wir noch sehr im nebulösen Bereich.
Sie haben ja eben den großen Anteil der Gewerbesteuer angedeutet. Wie sehen Sie das mit den Lockerungen im Geschäftsleben? Da sind ja erste Schritte gemacht worden. Es wird natürlich auch danach gerufen. Die Gastronomen wollen natürlich jetzt dringend. Das ist ja für Wiesbaden nicht ganz unerheblich. Nicht? Die Hotels beispielsweise, Restaurants etc. Sind Sie auch einer von denen, die sagen, da muss jetzt auch noch mehr kommen? Einfach auch um ein Zeichen zu setzen, um irgendein wirtschaftliches Fundament wieder zu bekommen?
Ich bin der Auffassung, dass wir das, was letzte Woche passiert ist, nämlich die Öffnung der Geschäfte, auch das erstmal überprüfen müssen, was das für Auswirkungen hat.
Also ich habe, ist wieder voller geworden.
Ich habe mit den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz und der Bundeskanzlerin vom 15. April habe ich durchaus gehadert, weil das Signal eigentlich war Lockerung. mir wäre lieber gewesen, ein Signal, was eigentlich auch im Text so angelegt war, was aber kommunikativ nicht rübergekommen ist, wir müssen uns erstmal an die Einschränkungen halten. Dass die Bundeskanzlerin wenige Tage von, die hat es genannt, Öffnungsdiskussionsorgien spricht, war ja der Versuch, die eigene Kommunikation zurückzusteuern und wieder dahin zu kommen, zu sagen, Leute, erstmal gilt es weiterhin, Einschränkungen hinzunehmen. Ich verstehe jeden Einzelhändler, jeden Gastronomen und jeden anderen, der sagt, wir möchten wieder loslegen. Das ist doch ganz, liegt doch auf der Hand. Natürlich wollen die das.
Aber da stehen sie, ja? Das muss erstmal
zubleiben. Aber ich glaube, wir müssen erstmal zusehen, was für Auswirkungen das jetzt hatte. Das kann man normalerweise so nach 14 Tagen abschätzen, weil mit der Inkubationszeit und mit der Meldefristen von entsprechenden Erkrankungen, wir sehen jetzt bislang heute noch keinen besonderen Effekt, aber das ist noch nicht abschließend. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis wir das wissen. Deswegen halte ich es auch für richtig. Ich habe die Kanzlerin so verstanden, dass sie sagt, wenn sie jetzt am 30. April mit dem Ministerpräsidenten wieder konferiert, dass da sozusagen noch nicht weitere Maßnahmen der Lockerung im Fokus stehen, sondern erstmal den Blick darauf zu richten, was tatsächlich passiert ist. Wir haben jetzt den 3. Mai bald. Die jetzt geltenden Verordnungen gelten auch erstmal wieder bis zum 3. Mai. Auch da muss man aufpassen, dass man das jetzt nicht überstürzt, sondern auch hier gilt halt der alte Grundsatz, Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit, erst hingucken, dann handeln. Es gibt ja ein paar, die sehr auf die Bremse treten. Der Ministerpräsident Söder zum Beispiel ist ja sehr zurückhaltend. Ich habe auch bei Herrn Bouffier das Gefühl, dass er eher jemand ist, der da jetzt keine falschen Hoffnungen macht, um das, was man erreicht hat, nicht wieder zu gefährden. Es gilt der Satz, wir sind noch nicht über den Berg.
Wiesbaden hat ja eine ganz gute Bilanz. Die Zahl der festgestellten Infektionen hält sich ja im Vergleich zu anderen Städten eigentlich noch ganz gut.
Also wir haben momentan ungefähr 300 Infizierte, wahrscheinlich ein paar mehr, von denen wir es nicht wissen. Ja. Wir haben bislang 10 Todesfälle in Wiesbaden. Das sind Dinge, die sind jetzt im Bundesvergleich nicht kein Ausreißer, glücklicherweise. Wir haben als wichtigste Stelle ist immer die Frage der, wie viel Beatmungskapazitäten haben wir in den Krankenhäusern. So, wir haben in Wiesbaden momentan ungefähr 100 Beatmungsbetten frei. Das ist eine gute Sicherheitsreserve.
Ist aber auch nicht die Welt.
Ne? Es ist aber eben auch nicht die Welt, ja. Und wenn man sich vorstellt, dass man, was weiß ich, plötzlich jeden Tag 10 zusätzliche Intensivpatienten hat, dann ist das auch ganz schnell ausgereizt. Und deswegen gilt das Hauptaugenmerk weiterhin darauf, Infektionen zu vermeiden und solche schweren Verläufe möglichst erst gar nicht entstehen zu lassen.
Mhm. Herr Mende, Sie kennen das Format HR Info, das Interview. Da gibt es die berühmte Interviewbox. Oh. Die habe ich hier stehen, die reiche ich Ihnen mal. Sie ist desinfiziert. Wenn Sie mal reingucken, was da drin ist.
Ach, ein Deutschland-Trend vom 17.04.2020.
Genau. Da gehört übrigens auch eine kleine Einspielung zu, die hören wir mal.
Die GroKo in Berlin gewinnt an Zustimmung, vor allem CDU und CSU. Die sind jetzt bei 38%. Da waren sie zuletzt im August 2017. Und auch die krisengebeutelte SPD kann punkten, 17%. Damit liegt sie allerdings immer noch hinter den Grünen, die auf 19 kommen. Das sind -3 für die Grünen. Die können in der Krise offenbar nicht überzeugen. Das gilt auch für die AfD, die auf 9% runterrutscht. Da lag sie schon lange nicht mehr. FDP und Linke bleiben bei 5 bzw. 7%.
Also die CDU geht durch die Decke. Das dürfte eine Art Merkel-Effekt auch sein. In Rheinland-Pfalz übrigens auch, obwohl sie da in der Opposition ist. Für Hessen haben wir noch keine Zahlen. Macht Ihnen das auch Kummer? Ich meine, Sie sind SPD-Politiker. Wir haben auf Bundesebene 3 sehr rührige SPD-Bundesminister. Frau Giffey, Herrn Scholz und Herrn Heil. Und trotzdem bleibt die SPD irgendwo bei 17.
Ehrlich gesagt, ich habe mir aus Umfragen noch nie so besonders viel gemacht, weil das sind halt immer nur Wasserstandsmeldungen. So, jetzt weiß ich, dass alle Politiker das in jeder Situation immer sagen und das wenig überzeugend klingt und trotzdem ist es meine Überzeugung schon immer gewesen. Ich glaube, insgesamt hat die Bundesregierung beide Partner zusammen momentan eine gute Bewertung.
Klassische Exekutive natürlich.
Weil das natürlich in solchen Krisensituationen so ist und nicht nur, weil es immer so ist, sondern weil ich auch glaube, dass es unterm Strich gut gemanagt wird. Ja. Also wenn wir uns mal den internationalen Vergleich ansehen, dann kann man jetzt nicht sagen, dass Deutschland diese Corona-Pandemie schlecht gehandhabt hat. Ja, wir haben deutlich höhere Todes- und Infektionszahlen in den umliegenden Ländern von Norditalien, Frankreich, Belgien als Spitzenreiter bei der Mortalität, England. Wir erleben momentan eine desaströse Politik, wie ich finde, in den Vereinigten Staaten, wo wirklich man überhaupt kein Verständnis dafür haben kann, was da gerade ein Staatsoberhaupt macht. Und ich glaube, das ist das, was sich in erster Linie in den Zahlen widerspiegelt. Ja, und das passiert immer so. Das geht natürlich mit der Person, die an der Spitze steht, nach Hause. Das ist in dem Fall die Kanzlerin.
Ich habe das Thema auch aufgeworfen. Wir haben ja nächstes Jahr Kommunalwahl in Hessen. Ich meine, Sie als Oberbürgermeister, als direkt Gewählter stehen natürlich nicht zur Wahl. Aber ich meine, hat Corona was damit zu tun?
Meine Prognose heute wäre, aber Gott, die Welt verändert sich immer sehr schnell. Meine Prognose heute wäre schon auch zu sagen, bei der Kommunalwahl wird es eine Rolle spielen, wer in dieser Krise mit Augenmaß, mit Vernunft, mit Ruhe agiert hat. Wer versucht hat, wirklich die Probleme zu lösen. Das wird sich, glaube ich, schon kommunizieren. Ich glaube, das spielt dann auch noch
Rolle. Das war ja fast schon ein Wahlwerbespot.
Nee, so würde ich das gar nicht verstanden sehen.
Ein Thema würde ich gerne noch ansprechen. Das ist ja fast ein bisschen kurios. Die Stadt Wiesbaden ringt ja mit der Frage, wie kriegen wir unsere Luftbelastung runter, nicht? Ist ja gerade noch mal von Fahrverboten verschont geblieben, jedenfalls nach dem jetzigen Stand. Es wird vieles getan, um insgesamt den Verkehr anders zu regeln und möglichst zu minimieren. Und plötzlich kommt Corona und die Luft ist offenbar erheblich besser.
Ja, natürlich sind einfach weniger Autos unterwegs. Mhm. Wir haben ja hier so eine Anzeige an einem Wiesbadener Kaufhaus. Und immer wenn die grün anzeigt und damit die Stickstoffbelastung unter den Grenzwerten liegt, freue ich mich, weil ehrlich gesagt, in den letzten Jahren war es ja meistens rot. Das heißt deutlich drüber. Ja, vielleicht verändert ja Corona ein bisschen was im Hinblick auch auf Mobilität am Ende. Wir entdecken ja momentan alle das Homeoffice. Das ist jetzt vielleicht auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber etwas mehr Homeoffice und etwas weniger Präsenz in Dienststellen. Ich glaube, das wird am Ende auch bei Corona bleiben. Man erlebt ja gerade die Debatte auf der Bundesebene, wo sich der Minister Heil dafür ausgesprochen hat, einen Homeoffice-Rechtsanspruch sozusagen zu etablieren. Das wird sicherlich noch einigen politischen Streit bringen. Aber ich glaube, die Unternehmen erkennen momentan gerade, dass es für sie durchaus sinnbringend sein kann, ihre Mitarbeiter im Homeoffice zu beschäftigen, weil da die Produktivität vielleicht gar nicht geringer ist, als wenn man an die Arbeit muss. Aber dieses Mobilitätsproblem, das ist in Wiesbaden, das wird trotzdem wiederkommen. Also ich mache mir da jetzt keine Hoffnung. Der Verkehr wird wiederkommen und wir brauchen dafür Lösungen.
Ja, jetzt wissen wir mal, wie es ist, wenn die Luft besser ist.
Ja.
Müsste doch ein Impuls sein für den.
Ja, ich bin ja sehr dafür. Also wir haben ja viel gemacht in den letzten Jahren. Also wir haben ja wirklich, der Ausbau der Radwege geht ja momentan wirklich deutlich voran. Sieht man ja nahezu jeden Tag eine Veränderung in der Stadt. Und wir werden das große Thema Citybahn in den nächsten Monaten heftig debattieren. Das wird auch politisch streitig sein, aber ich glaube, auch das ist am Ende, wenn es um die Thema Verkehrsentlastung geht, einfach eine zentrale Stellschraube.
Letzte Frage von meiner Seite. Wir haben eine gewisse Maskenpflicht einkaufen, ÖPNV. Sie werden wahrscheinlich auch immer wieder die Gelegenheit haben oder haben müssen. Wie geht es Ihnen damit, plötzlich mit so einem Ding rumzulaufen?
Also es ist ja eine kuriose Geschichte eigentlich gewesen. Also wir haben uns entwickelt von Maske ist Blödsinn über wir empfehlen eine Maske hin zu wir haben jetzt eine Maskentragepflicht. Das ist möglicherweise wissenschaftlichen Erkenntnissen geschuldet. Als ich das erste Mal in meinem Discounter, ich sage jetzt keinen Markennamen, sagt man glaube ich hier nicht, als ich das erste Mal in meinem Discounter mit Maske rumgelaufen bin.
Sie kaufen noch selbst ein,
heißt das. Selbstverständlich kaufe ich selbst ein. Habe ich mich schon komisch gefühlt, aber ehrlich gesagt beim zweiten oder dritten Mal ist es einfach normal. Mir ist wichtig, dass die Leute die Maske tragen, da wo sie vorgeschrieben ist, nämlich in Geschäften, im ÖPNV. Unter freiem Himmel muss keiner die Maske tragen und mir wäre vor allen Dingen ganz wichtig, ein gewisses Maß an Duldsamkeit trotz allem. Ja, die Maske ist keine Freiheitsberaubung. Ja, wenn man manche Diskussionen liest, hat man ja das Gefühl, das wäre jetzt ein ganz furchtbarer Eingriff in die persönliche Freiheit. Das sehe ich überhaupt nicht so. Die Maske ist für mich ein Zeichen von Solidarität, von Respekt gegenüber anderen, von Verantwortung gegenüber anderen. Und deswegen finde ich, kann sie auch wirklich jeder ertragen. Es muss ja nicht unbedingt schön sein, man muss sich auch nicht hundertprozentig damit wohlfühlen, aber ich halte es doch für einen relativ geringen Eingriff. Und wenn er tatsächlich dazu beiträgt, dass wir bestimmte Bereiche schneller wieder öffnen können, dass wir schneller wieder kulturelles, sportliches, gesellschaftliches, wirtschaftliches Leben ermöglichen, ich finde, dann sollte es uns das wert sein.
Vielen Dank, Gerd-Uwe Mende war das, der Oberbürgermeister von Wiesbaden. Das war HR Info, das Interview. Weitere Informationen und den Podcast gibt's auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christopher Plass.